Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwertewelt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und heute soll es um eine Firma hier an dieser Stelle gehen, die sich sozusagen anschickt, die Foodservice-Industrie mithilfe von KI und Robotik grundlegend zu verändern. Es geht heute um Circus und Circus hat mit einem Kochroboter, dem CA1, den ersten serienreifen Kochroboter auf den Markt gebracht, vollautonom, KI-gesteuert und skalierbar. Und natürlich wirft das eine ganze Menge von Fragen auf. Wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell hinter dieser Technologie? Wie führt man denn ein börsennotiertes Unternehmen mit Ambitionen auf zwei sehr unterschiedlichen Märkten zusammen? Und wie sieht's mit den Wachstumsperspektiven aus? Und über all das unterhalte ich mich heute mit dem Finanzvorstand von Circus, nämlich Fabian Becker. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Herr Müller, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Starten wir mal gleich vielleicht mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wir machen das ja immer hier an dieser Stelle für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht ihre Firma noch nicht so ganz gut kennen. Erzählen Sie doch mal, was ist denn Ihr Geschäftsmodell und beziehungsweise dieses Produkt, was ich schon erwähnt habe?
Sehr, sehr gerne. Circus ist ein Technologieunternehmen mit mittlerweile Sitz in München, gegründet von Nicolas Bullwinkel, der relativ bekannt ist, weil er vorher eine Gesellschaft gegründet hat, die Flink heißt. Wir sind rund 300 Millionen Market Cap heute und der Marktführer im Bereich autonome Lösungen für den Foodservice-Bereich, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet am Ende, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten CA1-Einheiten, das ist unser Kernprodukt, der Kochroboter, wie Sie ihn genannt haben, in Rewe-Märkte, in Tankstellen, an Universitäten, Schulen und Kitas bringen und überall dort, wo Essen heute eine, sag mal, unzufriedene Qualität hat und in der Regel auch einen viel zu hohen Preis, setzen wir an und helfen unseren Kunden, große Konzerne, wie ich sie gerade genannt habe, dabei aus einem defizitären Bereich einzumachen, der hochprofitabel sein kann und gleichzeitig eine sehr gute Kundenexperience mit sich bringt.
In Ihrer Präsentation sprechen Sie ja auch von autonomen Ernährungssystemen. Was unterscheidet denn jetzt Ihren Kochroboter von der klassischen Großküche?
Ja, sehr gute Frage. Am Ende haben wir über die letzten 4 Jahre haben wir ein Produkt oder eine Produktreihe entwickelt, die alle auf dem gleichen Technologie-Stack basiert, gleiche patentierte Lösung, wo Sie am Ende nur eine Person brauchen, die den Roboter nachfüllt und reinigt. Und alles andere wird autonom quasi über KI und Robotics abgebildet. Das heißt, 50 bis 100 Gerichte pro Stunde, je nach Konfiguration, je nach Menüauswahl, produzieren diese Roboter und diese an ganz vielfältigen Standorten. Und ich habe gerade selber wieder hier Besuch gehabt bei uns im Standort München und kann Ihnen sagen, die Qualität ist überragend. Am Ende ist auch kein Geheimnis, was wir machen, ist, wir nehmen diesen riesigen Block Personalkosten, der bis zu 60% einnehmen kann, reduzieren den signifikant und dadurch haben sie am Ende Marge über, die sie in die Zutaten investieren. Und das führt einfach zu einem besseren Geschmackserlebnis. Und das ist das, was wir jetzt in den Markt bringen, überall dort, wo es bisher unzufrieden ist.
Ihr System besteht ja jetzt nicht nur aus Hardware, sondern Sie kombinieren ja die Robotik, also die im Prinzip das zum Anfassen mit einer cloudbasierenden Softwareplattform. Wie spielt denn das zusammen?
Ja, wir sind auch vom Herzen her wirklich ein Softwareunternehmen, immer schon gewesen und auch so begonnen. Das heißt, die Software, die KI-basierte Software ist komplett das Herzstück hier, was sowohl den Roboter steuert, aber auch alle Prozesse drumherum, die Sie in der systemgastronomischen Küche finden würden. Da haben wir Jahre der Entwicklung reingesteckt. Und das Geschäftsmodell, was wir haben, funktioniert wie folgt. Wir verkaufen die Hardware, also das ist ein schönes Razorblade-Modell, nennen wir das, wo man am Ende den Roboter verkauft. Das heißt, wir haben den nicht auf der Bilanz an unseren Kunden. Kostet so ungefähr 250.000 Euro, was immer noch sehr viel günstiger ist, als wenn sie irgendwo eine Küche installieren. Und dann zahlt der Kunde zwischen 5.000 und 15.000 Euro pro Monat eine sogenannte Software-Maintenance-Fee an uns als Circus, als Unternehmen. Und dafür sorgen wir dafür, dass das Gerät dauerhaft funktioniert und in Betrieb ist. Und gleichzeitig stellen wir dem Kunden eine Software zur Verfügung, die sämtliche Prozesse managt. Also denken Sie an sowas wie Zutaten bis nachbestellt werden, Analyse, welche Kunden essen eigentlich bei mir, die Anpassung des Menüs auf die Folgewoche etc. Da sind viele Prozesse drumherum, wo es nicht nur um den Koch geht, sondern eigentlich auch um die Arbeitsschritte, die administrativen Arbeitsschritte drumherum. Und die lösen wir von der Softwareseite her. Das heißt, wir als Unternehmen sind eine komplett, wir sind ein Softwareunternehmen. Wir sind auch sehr schlank aufgestellt, so 80 bis 90 Mitarbeiter. Davon ist der große, große Teil Ingenieure im Software- und Hardwarebereich. Und die Produktion haben wir gerade heute Morgen spannenderweise bekannt gegeben. Es werden nur 6 Monate nach Anlauf jetzt die ersten Einheiten fertiggestellt haben. Und die Produktion wird von unserem Partner Celestica übernommen, ein sehr, sehr großer Auftragsfertiger, nordamerikanisches Unternehmen, die einfach sehr viel Expertise im Bereich Produktion haben. Und wir fokussieren uns auf das, was wirklich wertschöpfend treibend ist, also die Innovation. Sprich, Sie haben schon ein Produkt genannt, den CA1. Es gibt ja auch noch den CAM für den Bereich Militär, den kommen wir gleich. Und am Ende auch die Weiterentwicklung der Software.
Bevor wir noch das Thema, wir haben ja schon angesprochen, dass Sie jetzt die ersten Produkte aus der Serienfertigung ausliefern. Mich würde aber trotzdem vorher nochmal dieses Verhältnis von Hard- und Software interessieren. Gibt es denn da jetzt schon Erfahrungswerte oder wie sind da Ihre Zielgrößen, was das Umsatz und auch das Umsatzverhältnis angeht und vielleicht auch tendenziell die Aufteilung, was die Profitabilität angeht?
Absolut. Also wir verdienen eine Marge an der Hardware, sicherlich. Die ist aber die ist überschaubar, so wie man es auch erwarten würde, während wir auf der Softwareseite eine 80% plus Marge haben. Das heißt, darüber verdienen wir auch das Geld. Das heißt, was wir jetzt machen, ist die nächsten 2 Jahre ist natürlich die P&L noch sehr, sehr hardware-lastig. Die nächsten 2-3 Jahre. Was wir jetzt am Ende machen, ist, so viele Geräte wie möglich in den Markt zu bringen, immer zu relevanten Kunden, die eine Wachstumskurve mitbringen. Also ich nehme nochmal das Beispiel einer Rewe oder auch einer Tamoil, das ist eine Tankstellenkette, die hat ein Potenzial von 2500 Standorten. Das heißt, wir arbeiten nur mit Kunden, wo wir wissen, mit denen wachsen und skalieren wir, weil das Onboarding der Kunden, das ist aufwendig, nur die Akquise der Kunden ist aufwendig. Und wenn man das aber einmal geschafft hat und die Systeme miteinander vernetzt hat, also auch die Integration von unserem System mit dem System des Kunden, dann wird es danach sehr, sehr leicht. Und ich habe keine erneuten Akquisitionskosten. Das heißt, wir rollen dann einfach nur Einheiten nacheinander aus und wir generieren am Ende unsere Profitabilität, die wir mittelfristig bei 30-35% EBITDA-Marge sehen, am Ende über die Software-Seite.
Stichwort nochmal Serienfertigung. Also gab es denn da besondere Herausforderungen, die Sie jetzt beim Übergang von der Entwicklungsphase in die industrielle Produktion lösen mussten und die vielleicht auch immer noch eine Rolle spielen?
Ich sage mal so, das ist zweigeteilt. Letztes Jahr war sicherlich die Herausforderung, überhaupt den richtigen Auftragsfertiger zu bekommen. Sie können sich das so vorstellen, Sie sprechen mit einem Unternehmen wie einer Shell, IKEA, einer Rewe und auch vielen anderen, vielleicht auch DAX-Konzernen. Und die erste Frage ist immer zum Produkt. Was sind die Details? Und die zweite Frage ist immer die gleiche. Wenn wir denn skalieren wollen, wenn wir 100 Standorte, 1000 Standorte ausstatten wollen, könnt ihr das denn überhaupt, sagt es? Und das war der Punkt, wo ich in der Vergangenheit immer leicht in Schwitzen geraten bin als CFO. Und wir haben letztes Jahr sehr viel Energie darauf verbracht, Celestica unter Vertrag zu nehmen. Das ist uns dann auch im November letzten Jahres gelungen. Das heißt, die Partnerschaft ist sogar noch recht jung, fast ein Jahr alt jetzt. Und Celestica 8 Milliarden Umsatz im Jahr mit 100 Kunden. Das heißt, in der Tat sehr selektiv, welche Zukunfts-Areas die sich bedienen. Aber wenn man die überzeugt, hat man den perfekten Partner. Die produzieren für die US Air Force, für Google, Dell, Meta. Das heißt, Produktion sind die perfekt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Dieses Jahr haben wir natürlich in der Tat sehr viel Zeit investiert, um von den, muss ich das vorstellen, tausende von Skizzen müssen hochgeladen werden, von Zeichnungen. Celesticas Teams haben sich das ganz genau angesehen, zusammen mit unseren Ingenieursteams, um zu bewerten, okay, kriegen wir diese Schraube jetzt eigentlich 100.000 Mal oder haben wir da ein Problem? Und so wird jede Komponente einmal auf den Prüfstand gestellt. Das kostet A, einfach Zeit. Wenn man das aber erreicht hat, ist man dann danach für alle Herausforderungen gewappnet. Deswegen fühlen wir uns jetzt sehr, sehr gut in die Serienfertigung zu starten. Was uns fairerweise so ein bisschen in die Quere gekommen ist dieses Jahr, und Wurbenkel und ich hatten das Ziel, noch früher auszuliefern, aber da ist Herr Trump dazwischen gekommen mit seiner Zollpolitik. Am Ende sind wir jetzt immer noch in dem Zeitplan, den wir an den Kapitalmarkt kommuniziert haben. Von daher ist das okay. Aber natürlich hätte ich gerne noch früher ausgeliefert. Aber durch die Zollpolitik müssen Sie sich vorstellen, eine unserer Einheiten hat 29.000 Komponenten. Das ist fast wie ein Kleinwagen. Und am Ende gilt es dann auch hier eine Supply Chain auf einmal komplett neu aufzustellen. Und das ist auch das, was wir getan haben.
Kommen wir mal, Sie hatten ja schon mal angesprochen, Ihre Kunden, die Sie bislang gewonnen haben. Fangen wir mal an mit Secura und der Stadt Ingolstadt. Das steht ja, glaube ich, bei Ihnen so ein bisschen unter diesem Begriff Ökosystempartnerschaften. Können Sie mal erklären, was darunter zu verstehen ist?
Ja, das habe ich gerade schon so ein bisschen angeteasert. Secura auch ein sehr gutes Beispiel. Secura, ohne es jetzt, ist ein Mittelständler, der am Ende, das Unternehmen macht sehr viel im Bereich Gebäudemanagement, Facility Management. Das heißt, die haben selber sehr viele spannende Kunden. Stadt Ingolstadt ist einer davon. Apple, General Electric, weitere. Das heißt, die wiederum sind dort, wo quasi relevante Kunden sind, und fügen ihrem Portfolio Catering-Lösungen hinzu, das sie aber heute auch schon haben. Nur jetzt mit unseren Lösungen natürlich autonom. Das heißt, die ganze Personalseite, die sonst sehr, sehr schwierig ist, weil A, das Personal fehlt, und B, das Personal manchmal auch nicht die Qualität zulässt, die lösen wir. Und das heißt, Secura als Partner ist ähnlich wie eine Rewe sehr, sehr spannend, weil wir mit denen einfach an verschiedenen Standorten wachsen können. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr langfristig relevante Partnerschaft für uns, wo ich auf jeden Fall einen Bedarf von dreistelligen Einheiten allein für diesen Kunden in der nicht so allzu fernen Zukunft sehe.
Bleiben wir nochmal, ich sage es jetzt ganz speziell, im zivilen Bereich Ihres Geschäftsmodells. Sie hatten ja schon gesagt, Rewe, Tamoil. Jetzt kann man ja das so zusammenfassen, und zum Beispiel Secura mit Catering. Das sind alles relativ Unternehmen oder Filialketten. Gibt es denn Branchen, wo Sie sagen, also da könnten wir uns auch zum Beispiel wiederfinden, also außer Einzelhändler und Tankstellen und Catering?
Ja, Sie haben das eigentlich schon ganz gesagt. Und das war immer, und wir haben seit dem 1. Juni, ist es, glaube ich, den Dr. Max Schwaller als Vertriebschef bei uns im Team, der die ganzen Bereich Vertrieb im zivilen Bereich verantwortet. Und unser Ansatz war immer, in verschiedenen Sektoren zu wachsen. Da gehört Mobility dazu, da gehört Retail zu, da gehört sowas wie Krankenhäuser, Pflegeheim, Schulen, Universitäten dazu. Und muss sagen, das, was wir jetzt gerade erleben, sich sehr, sehr positiv entwickelt. Also wir haben ein wirklich sehr kleines Vertriebsteam, also wir reden hier von 2, 3 Mann und Frau, die sich dort um die Kunden bemühen, und der Rest sind Inbound und Leads. Das heißt, die Kunden kommen aktiv zu uns. Wir sind auch gerade gefühlt in Verhandlungen mit dem halben DAX, ne, weil all diese Unternehmen, die Sie dort kennen, die haben alle große gastronomische Programme mit den bekannten Problemen. Mangel an Fachkräften, bauen neue Standorte, neue Fabriken auf, und dafür brauchen die einfach Verpflegungslösungen. Das heißt, der zivile Bereich entwickelt sich aus meiner Sicht sehr, sehr positiv. Ich gehe sehr, sehr gerne in die Sales-Meetings rein, die wir einmal in die Woche haben. Und was jetzt neu dazugekommen ist, und auch das ist eine Inbound-Nachfrage, ist der ganze Bereich Verteidigung oder Defense, wie das jetzt seit Neuestem genannt wird. Das ist insofern sehr spannend, weil wir schon im letzten Jahr, also das Produkt, was Sie kennen, der CA1, der hat so ein Fassungsvermögen von 500 Gerichten mit einer Ladung. Und wir haben schon im letzten Jahr ein größeres Produkt entwickelt, was wir heute CAM nennen. Der hat die dreifache Kapazität, also es ist groß, mobil, passt in Container und hat 42 Ausgabefächer, um mal ein Beispiel zu nehmen. Also wenn Sie mal uns besuchen, werden Sie sehen, wow, das ist wirklich ein großes Gerät, ist perfekt geeignet für den militärischen Einsatz. Also natürlich nicht nur für den militärischen Bereich, auch viele andere Bereiche, aber am Ende ist das, wo gerade die größte Nachfrage herkommt. Das heißt, wir verhandeln gerade mit den größten Militärs der Welt. Genaue Namen darf ich an der Stelle jetzt noch nicht nennen. Das wird sich aber über die Zeit ergeben. Das heißt, wir sehen dort eine unfassbare Nachfrage, so dass ich als CFO sagen muss, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die nächsten 2-3 Jahre ein signifikanter Teil des Wachstums aus dem Bereich Defense kommt, getrieben von 2 Sachen. Das erste ist, natürlich haben diese ganzen Organisationen jetzt wieder Budgets, ne? Das war eine lange Zeit nicht so. Auf der anderen Seite haben die aber auch erkannt, dass Soldaten Athleten sind. Und wenn ich Athleten habe, muss ich die richtig versorgen. So, und jetzt muss man sich das vorstellen, der ein oder andere hier, der vielleicht zugehört hat, vielleicht auch noch gedient. Also die gute alte Gulaschkanone ist durchaus noch im Einsatz. Das wissen wir aus intensiven Gesprächen. Wir haben ja jetzt auch im Bereich Defense ein explizites Team auch aufgebaut, geführt von Jan Heselbart, der als Ex-Bundeswehrsoldat den ganzen Bereich für uns führt. Und das heißt, wir haben uns sehr tief angeschaut, was ist der Status quo, und festgestellt, da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Und wir bieten eine Lösung, 24/7-Verpflegung, gute Qualität, sogar sehr gute Qualität, und das alles zu einem Bruchteil der Kosten, die heute haben.
Bei dem Thema Defense nochmal nachgehakt, Sie sind ja inzwischen auch NATO- und US-zertifizierter Lieferant. Wie kam es dazu? War das jetzt eine unbedingte Voraussetzung oder ist das so ein Add-on?
Vielleicht kleine Anekdote. Ich habe schon vorher in meinem vorherigen Bereich war ich in der Schifffahrt tätig, und wir haben dort schon sehr viel mit militärischen Organisationen zu tun gehabt. Transport von verschiedenen Waren und Gütern für die. Und das heißt, ich kenne diesen Bereich ganz gut. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Man muss als Unternehmen die notwendigen Zertifizierungen mitbringen. Und da gibt es sehr viele verschiedene Stufen, je nachdem, mit welchem Militär Sie arbeiten. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, auf gewissen Listen zu stehen. Also, dass man überhaupt wahrgenommen wird als jemand, der den militärischen Bereich beliefert. Das war ja vor ein paar Jahren noch gar keine Selbstverständlichkeit. Und all diese Schritte haben wir zuletzt sehr intensiv genommen. Wir haben beispielsweise das Approval vom DoD bekommen, dass wir Militärgattung der USA beliefern dürfen, was wichtig ist. Dann wurden wir aufgenommen im NATO-Procurement-System, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und da hat natürlich geholfen, dass wir A, diese Expertise schon haben und B, auch ein eigenes Team haben. Und das sind am Ende die notwendigen Schritte, um dann überhaupt militärische Organisationen beliefern zu dürfen. Entsprechend haben wir das natürlich auch gemeldet, sodass klar ist und bewusst ist, dass wir uns entsprechend so positionieren, dass wir diese Märkte auch bedienen können. Und das sind viele weitere Schritte, die da im Hintergrund passieren. Also als Beispiel geht es auch darum, welche Komponenten sind bei uns eigentlich verbaut? Wer ist der, welcher Lieferant ist hier aktiv? All diese Dinge haben wir auf den Prüfstand gestellt für den CAM, um dort militärischen Anforderungen Genüge zu tun. Und dann ist der, man könnte sagen, fast der abschließende Schritt, aber auch der entscheidendste, ist dann über Tenderprozesse sich auf entsprechende Tender zu bewerben und dann ausgewählt zu werden. Was für uns ein leichterer Schritt ist, weil es natürlich sehr wenig Konkurrenz da draußen gibt, die vergleichbare Dienstleistungen anbieten.
Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, nochmal der Unterschied, vielleicht des Geschäftsmodells also vom zivilen zum militärischen Bereich, auch vielleicht mit Blick auf Margen und Risiken.
Sehr, sehr gerne. Ziviler Bereich, Marge auf der Hardware, habe ich schon gesagt, ist überschaubar. Sie ist da, aber sie ist überschaubar, ne? Sagen wir mal so, hohe einstellige, vielleicht niedrige zweistellige Marge. Das heißt, es gibt eine, aber am Ende verdienen wir das Geld auf der Softwareseite. Und militärischer Bereich ist anders. Da gibt es auch eine Softwarekomponente und auch dort ist die Marge sehr, sehr angenehm. Aber es ist durchaus anerkannt, dort hochmargige Produkte als Hardware auch zu verkaufen. Das heißt, wir sind heute, das ist ganz interessant, heute der CA1 und der CAM, wir können die beide zu fast identischen Kosten produzieren. Das liegt daran, dass der CA1 sehr viel Edelstahl, das ist teuer, und der CAM passt nur hat quasi eine Containerhülle, ist daher entsprechend ein bisschen günstiger. So, und das heißt, wir haben eigentlich von der Kostenseite das sehr stark optimiert. Wir kommen ja aus dem zivilen Bereich. Und das ist auch das, was den Organisationen, die militärischen Organisationen, sehr, sehr gut gefällt, weil wir haben quasi im Zivilbereich bewiesen, dass es funktioniert. Und jetzt bieten wir den Lösungen im militärischen Bereich an. Und das heißt, ich sehe auf der Hardware sehr ein sehr attraktives Margenprofil im militärischen Bereich, einfach weil die es gewöhnt sind, dort, sagen wir mal so, den 2-, 3-, 4-fachen Preis zu zahlen im Vergleich zum zivilen Bereich. Und das sehen wir jetzt auch.
Jetzt mal von meiner Seite so ein bisschen zusammengefasst. Also Sie haben ja im Prinzip den Boden bereitet, um Ihr Geschäft jetzt zu skalieren mit der entsprechenden Serienfertigung, mit Ihren Aktivitäten sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Oder besser gesagt, anders gefragt, gibt es denn noch zum Beispiel finanzielle Herausforderungen, die Sie stemmen müssen, um eben diese Skalierung auch tatsächlich zu schaffen?
Ja, das ist sehr, sehr gut. Wir haben vielleicht kurz einen Exkurs an der Stelle. Wir sind ja noch gar nicht so lange börsengelistet. Januar 24, Cetra-Listing. Und haben das damals über ein Direct-Listing gemacht. Das heißt, dort wird kein Kapital aufgenommen, sondern haben uns vor Börsengang aus verschiedenen Töpfen an Kapital bedient, im Wesentlichen aus dem Venture-Kapital-Bereich, und haben jetzt vor, Sie lügen, so kurz vor Beginn des Sommers, 21 Millionen Dollar frisches Kapital das erste Mal von institutionellen Investoren besorgt. Das heißt, wir sind sehr gut finanziert, um unsere Wachstumspläne jetzt umzusetzen. Wie gesagt, ich habe gerade das angedeutet, sehr viel DAX-Kunden, die ich ja als nächstes sehe, die einen hohen Bedarf anmelden, und der militärische Bereich ist sehr, sehr spannend. Das heißt, wir sind da jetzt gerade wirklich in der Phase, wo wir einfach nur executen. Wir haben, wie Sie schon sagen, die Puzzlestücke vorbereitet, Kapital, Serienfertigung, Kundensegmente, und jetzt geht es darum, das einfach nur der Reihe nach umzusetzen. Und das heißt, jetzt weiteres Kapital ist jetzt aktuell nicht geplant. Gleichwohl gibt es natürlich in der Tat durchaus mal der ein oder andere, der mal anruft und die Frage mal stellt. Wir sind natürlich jetzt auch durch mehr Kommunikation, die wir von uns geben, etwas bekannter geworden. Und da gibt es schon den einen oder anderen strategischen Investor, der den Hörer mal in die Hand nimmt und mal eine Frage stellt, wie es uns geht. Das heißt, völlig ausschließen kann man das nie, sondern es sind immer so strategische Optionen, die wir uns dann einfach in Betracht ziehen. Jetzt gerade sind wir aber sehr gut gerüstet für die Expansion, haben auch ein gutes, sorgfältiges Team aufgebaut, was das entsprechend begleitet und umsetzt. Und es ist wahrscheinlich nur noch 1-2 Tage weiter weg, dass wir entsprechend bekannt geben, wo erste Eröffnungsevents sein werden, wo man dann auch vorbeigehen kann. München, NRW, müssen Sie sich viel anschauen, wo wir dann auch verkostet werden können.
Okay. Gibt es denn eigentlich eine Guidance für dieses Jahr oder eine mittelfristige Guidance?
Ja, mittelfristig die Umsatzmilliarde-Tage peilen wir an mit einer 30-35% EBIT-Marge. Aufgrund der hohen Software-Komponente sind wir da nach wie vor sehr, sehr confident. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind als Unternehmen schlank aufgestellt. Das heißt, wir haben relativ geringen Cash-Bedarf an der Stelle. 80, 90 Mitarbeiter ist total überschaubar im Vergleich, gerade wenn man sich jetzt andere KI-Unternehmen anschaut. Genau, und für 2025 ist es wirklich so, dass wir jetzt ab September mit den Auslieferungen die ersten Umsätze generieren. Wir haben gesagt, für dieses Jahr mindestens ein einstelliger Millionenbetrag als Umsatz, und einfach getrieben dadurch, dass jetzt die Produkte in die Verschiffung, in den Transport gehen, und sicherlich noch mehr für nächstes Jahr.
Nochmal ein bisschen vorausgeschaut. Für Ihr Geschäftsmodell, sehen Sie denn da Entwicklungen oder Herausforderungen, die noch auf Sie zukommen könnten, zum Beispiel technologisch, Stichwort KI, auch Akzeptanz von KI in der Gesellschaft oder vielleicht regulatorische Diskussionen, die es da vielleicht in diesem Bereich gibt?
Ja, sicherlich, muss dazu sagen, unser General Counsel, der war vorher 10 Jahre Head Lawyer bei Microsoft, der hat die ersten Cloud-Lösungen an die Europäische Kommission und dann die NATO verkauft, nur mal als Beispiel. Das heißt, wir haben uns diesen Teil sehr, sehr genau angesehen. Food ist ja was Emotionales, aber auch was natürlich stark reguliert ist, ne? Und das heißt, da passen wir ganz genau auf, dass wir dort immer sehr compliant sind, eher einen Schritt mehr als einen zu wenig machen. Gleichzeitig muss man sagen, da bin ich auch Rewe als Beispiel, ne, solchen Kunden sehr, sehr dankbar, wenn sie mit jemand wie Rewe zusammenarbeiten wollen, dann müssen sie alles übererfüllen. Ne? Die kommen hier mit 20 Mann-Teams an und gucken sich ganz genau an, was wir tun. Wenn sie im militärischen Bereich schauen, ist das noch extremer. Die gucken sich sogar, die gucken sich noch genauer an, was, wer Circus ist, wer steht dahinter, wofür stehen wir. Das heißt, da mache ich mir aktuell gar keine Sorgen. Unsere Produkte selber sind auch extra so gebaut, dass sie möglichst transparent sind. Das heißt, man sieht sowohl den Kochprozess, man sieht die Zutaten, man sieht im Vergleich zu einer regulären Küche ganz genau, was da passiert, was dort rumliegt, was da auch nicht rumliegt. Also da kann sich dann jeder selbst ein Bild von machen, ob das der Qualitätsstandard ist, den man erwartet.
Herr Becker, herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns in Circus und das Geschäftsmodell gegeben haben. Und ich bin natürlich gespannt, wie das jetzt mit Ihren Wachstumsplänen weitergeht. Erstmal herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Müller, hat mir Spaß gemacht.
Und damit auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Sollten Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie ein Abo dalassen, damit Sie auch in Zukunft keine neue Folge mehr verpassen. Nächste Woche an dieser Stelle habe ich Dr. Gerald Schüssler zu Gast. Er ist Vorstand von More Impact, einem Spezialisten für Inhalatoren und Injektoren. Was sich da genau hinter verbirgt, das wird er uns natürlich dann erzählen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.